Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Am Donnerstag war Showtime für den Gesundheitsminister Professor Lauterbach. Er stellte vor der Presse zwei Gesetzesvorhaben vor, das Digitalgesetz und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Außerdem erblickte, wie schön, nach 9 Monaten, das Licht der Welt, die Digitalisierungsstrategie für das Gesundheitswesen und die Pflege, genauer gesagt. Das Medienecho ist groß, das Echo fällt erwartbar unterschiedlich aus. Vielleicht ist es Zeit, sich jetzt hier im Ärztetag nochmals zu vergegenwärtigen, was da eigentlich drinsteht in dem Papier und in den Gesetzesvorhaben. Und dafür habe ich heute den idealen Gesprächspartner, Herrn Dr. Philipp Stachwitz. Wenn man so will, ein Vertreter der alten Telemedizin. Denn Herr Dr. Stachwitz ist seit vielen Jahren mit dabei in den vielen Projekten rund um die EGK und EPA und was es alles so gegeben hat in den letzten Jahren. Herr Dr. Stachwitz ist Anästhesist und Facharzt für spezielle Schmerztherapie. Und wenn es einen Facharzt für Telemedizin gäbe, dann wäre Dr. Stachwitz der Prototyp dafür. Ich grüße Sie, Herr Dr. Stachwitz.
Ja, hallo, guten Morgen.
Herr Dr. Stachwitz, Sie waren stellvertretender Dezernent der Telematik in der Bundesärztekammer, später Director Medical Care im Health Innovation Hub, den es nicht mehr gibt. Jetzt auch Berater in Sachen Digitalisierung. Sie kennen sich also aus, wenn man so will. Ist das jetzt der Game Changer, der Lauterbach in Sachen Digitalisierung gelungen ist? Oder nur ein weiteres Papier zur Dokumentation der Leiden der jungen Digitalisierung in Deutschland?
Ja, ob das ein Game Changer sein wird, werden wir sicher noch sehen. Also da müssen wir in die Zukunft gucken. Das ist in dem Thema natürlich immer schwierig. Ich freue mich aber auf jeden Fall, dass Lauterbach angekündigt hat, dass das Thema Digitalisierung sehr wichtig ist für ihn und dass er das damit jetzt auch ziemlich weit oben auf die Agenda gesetzt hat. Und insofern er vielleicht auch das fortsetzt, was auch in der letzten Legislaturperiode ja schon wirklich mit viel Nachdruck betrieben wurde oder unterstützt wurde, nämlich eben wirklich der Weg hin zu einer digitalen Transformation unseres Gesundheitswesens. Und Sie haben ja gerade schon gesagt, dass wir alle ja schon sehr, sehr, sehr lange an dem Thema arbeiten. Und insofern hoffe ich natürlich, dass das jetzt einen weiteren Schub gibt, so wie ich glaube, dass das auch die allermeisten hoffen, dass das jetzt dadurch passieren kann.
Ich meine, 2003 wurde ja formuliert, sogar im Gesetz, die EGK wird 2006 eingeführt. Jetzt heißt es, die EPA ist 2025 bei 80% der gesetzlich Versicherten angekommen. Ist das denn jetzt tatsächlich glaubwürdiger? Was meinen Sie?
Naja, also ich glaube, es ist insofern möglich und glaubwürdig und vielleicht auch realistisch, bis 2025 die EPA zumindest so einzuführen, dass 80% der Versicherten dann über eine EPA verfügen. Also im Moment sind das ja weniger als 1%, was ja zentral wohl auch daran liegt, dass das Verfahren, wie man im Moment eine EPA bekommen kann als Versicherter, einfach so umständlich ist, dass viele Menschen daran scheitern, sich überhaupt eine EPA zuzulegen. Das ist ja einer der, würde ich sagen, zentralen Gründe dafür. Und wenn man jetzt zu dem kommt, was ja auch gestern beschrieben, besprochen wurde, was ja vorher auch schon eigentlich inzwischen ziemlich breiter Konsens zu sein scheint, also auch der Deutsche Ärztetag hat sich ja letztes Jahr dafür ausgesprochen, dass wir eine Opt-out-EPA bekommen, dann würde das ja heißen, jeder wird, wie Lauterbach sich gestern ausdrückte, fand ich auch ein interessanteres Träger einer EPA sein oder Trägerin, dann halte ich 80% erstmal für realistisch. Man muss natürlich die Frage stellen, ob 80% leere EPAs schon, ob dann das Ziel erreicht ist. Aber ich würde selbst sagen, 80% leere EPAs sind schon mal ein Potenzial, was dann im wahrsten Sinne des Wortes gefüllt werden kann.
Also gefüllt heißt ja...
Also insofern halte ich das für realistisch.
Ja, insofern das ist realistisch, aber gefüllt heißt ja, dass die Ärzte und vielleicht auch andere Akteure im Gesundheitswesen die Daten, die bei ihnen digital in den Systemen liegen, möglichst strukturiert, vielleicht am Anfang als PDF, in diesen Akten ablegen. Das werden Sie wahrscheinlich nur dann tun, wenn entweder der Patient ausdrücklich darauf besteht oder wenn es so einfach ist, dass man es fast automatisch schafft oder macht. Glauben Sie, dass das auch realistisch ist?
Ich, Ich hoffe das, aber da habe ich natürlich schon noch Fragezeichen. Ich glaube, ein zentraler Punkt ist, Sie haben jetzt zwei Punkte genannt, wenn der Patient das will und wenn es dem Arzt, der Ärztin oder auch anderen Leistungserbringerinnen möglich ist, die Daten einfach einzustellen. Und ich glaube, gerade Letzteres ist eben neben der Tatsache, dass Patientinnen und Patienten im Moment ja oder versicherte Schwierigkeiten haben, überhaupt eine EPA zu bekommen, so ist es genauso auf der anderen Seite auch so, dass es für die Ärztinnen und Ärzte wirklich sehr schwierig ist, im Moment überhaupt Zugang zur EPA zu haben. Das heißt, erstmal schreibend und dann auch lesend. Also viele haben einfach überhaupt noch keinen technischen Zugang. Und selbst für diejenigen, bei denen die Systeme, mit denen sie arbeiten, schon umgestellt sind, viele berichten auch da, dass es einfach sehr schwierig ist, die EPA überhaupt zu bedienen. Und solange das so ist, haben wir natürlich Probleme, Daten einzustellen. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, der eben auch jetzt wirklich angegangen werden muss oder erledigt werden muss. Denn es nützt uns ja nichts, wenn die Versicherten eine EPA haben, aber die Ärztinnen und Ärzte, also die Healthcare Professionals vielleicht im weitesten Sinne, gar keinen Zugang zu dieser EPA haben. Weil dann können sie sie weder befüllen mit Daten, mit sinnvollen Informationen, noch können sie diese dann auslesen zum Nutzen der Patientinnen und Patienten, zum Nutzen der Versorgung.
Also da ist die Anbindung der Primärsysteme vielleicht die größte Aufgabe, oder? Kann man das sagen?
Also ich persönlich sehe das so. Ich sehe das als eine ganz zentrale Aufgabe, die aus meiner Sicht bisher nicht konsequent genug angegangen worden ist eigentlich. Und wenn wir jetzt über die Digitalisierungsstrategie sprechen, dann also mal über das Strategiepapier, dann ja, finde ich da Anteile. Ich habe ja die ganze Strategie wirklich gelesen gestern auch und habe da verschiedene Stellen, wo ich so ja mir dran geschrieben habe, PVS, KIF, Fragezeichen. Also bezieht sich das darauf? Ich zitiere mal eine Stelle aus dem Bereich, das sind die regulatorischen Rahmenbedingungen, da lese ich hier. Außerdem wird bei der Spezifikation von TI-Anwendungen das Nutzererlebnis zum Bestandteil von Bestätigungs- und Zulassungsverfahren für Hersteller. Also das bezieht sich, sagen wir mal, in meiner Interpretation darauf. Wobei man natürlich immer sagen muss, die Spezifikation der TI-Anwendungen, wenn wir von den TI-Anwendungen sprechen, also da gibt es auch noch einen Satz davor, der bezieht sich auf die digitale Gesundheitsagentur, die im Rahmen eines UX Design Labs, also da wird dann erklärt, UX ist Nutzererlebnis, da soll diese Agentur sicherstellen, dass bei der Ausgestaltung von TI-Anwendungen die Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer berücksichtigt wird. Das ist natürlich sinnvoll. Nutzerinnen und Nutzer sind ja auch die Ärztinnen und Ärzte, die Apothekerinnen und Apotheker und alle Healthcare Professionals, genauso wie natürlich die Versicherten bzw. Patienten und Patienten. Man muss natürlich sehen, letztendlich die TI-Anwendungen finden ja statt am Ende genau in diesem System. Und insofern hoffe ich, dass sich das auch darauf bezieht, wenn dann hier steht Bestätigungs- und Zulassungsverfahren. Also dass hier ein Augenmerk wirklich darauf gerichtet wird.
Ja, das heißt natürlich auch, dass die Gematik dann nachher Spezifikationen macht, die verwendbar sind und dass die Praxissoftware und Kliniksoftware-Systeme dann auch den nötigen Spielraum haben, das dann auch eben umzusetzen. Auch daran ist es ja oft gescheitert in letzter Zeit. Ne?
Ja, das ist natürlich eine Diskussion, die sich, glaube ich, auch intensiv vollzieht zwischen den Herstellern auf der einen Seite und der Gematik auf der anderen Seite. Wir haben jetzt gerade gesagt, dass sie den notwendigen Spielraum haben. Das klingt ja so, als seien die Hersteller möglicherweise oder kritisierten die Hersteller, dass sie sehr stark eingeengt würden hier. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass es auch guter Vorgaben bedarf, um eine gute Umsetzung zu ermöglichen, und zwar in allen Systemen, so dass Ärztinnen und Ärzte, also ich nehme jetzt mal prototypisch Healthcare Professionals, mit den Systemen dann die TI-Anwendung, wie es hier in der Strategie heißt, auch wirklich nutzen können. Also wenn wir mal die EPA zum Beispiel nehmen, dass das dann eben wirklich auch funktioniert. Und das ist eben nicht immer der Fall bisher.
Kommen wir noch mal kurz zur Strategie, bevor wir dann zu den Gesetzesvorhaben weitergehen. Das ist ja überschrieben mit gemeinsam digital. Das klingt ja wie so eine Vergewisserung. Leute, jetzt wollen wir das zusammen schaffen. Und dann liest man so Einordnung, Zielstellung, Leitlinien, Maßnahmen. Das ist dann so, dass jeweils in jedem Kapitel der letzte Spiegelstrich, der dann immer kommt, die sind natürlich dann besonders interessant und die finden sich ja dann zum Teil auch wieder in diesem Gesetz, im Digitalgesetz und im Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Ist das, ich meine, das Papier ist ja am Ende geduldig. Ist das so ein bisschen einfach so ein Leitbild, hinter dem man dann hechelt, wäre das Bild der letzten 2 Jahrzehnte oder sich daran orientiert, das wäre vielleicht die Hoffnung für die nächsten Jahre. Kann man das so sehen, dass das praktisch so das ist, woran sich die Branche dann am Ende orientieren wird und dann gemeinsam in eine Richtung unterwegs ist? Ist das so?
Naja, also ich meine, das Dokument insgesamt ist ja in seinen Aussagen durchaus ambitioniert und zeigt ja, das ist ja aber sicherlich auch sinnvoll bei einer Strategie, schon einen Horizont auf bis nach 2030. Also am Anfang wird ja erklärt, dass es kurzfristige, mittelfristige und langfristige Maßnahmen gibt und die langfristigen sollen ab Ende der 20er Jahre, die kurzfristigen beginnen jetzt, heute Morgen sozusagen und bereits die mittelfristigen in den nächsten 2-3 Jahren. Am spannendsten finde ich ehrlich gesagt, auf die Maßnahmen zu schauen. Natürlich sind da viele Elemente drin, wo gesagt wird, was wollen wir? Wir wollen gemeinsam und wir wollen auch den Zugang aller. Und das sind aber, glaube ich, Dinge, die, sagen wir mal, noch auf einer Flughöhe oder auf einem Abstraktionsniveau sind, wo kaum ernsthaft es Kontroversen meines Erachtens drum geben kann und darf. Ja, dass alle Menschen Zugang haben sollen zu den Vorteilen auch eines digital konformierten Gesundheitswesens und ähnliche Dinge, das ist, glaube ich, ziemlich selbstverständlich. Und entscheidend ist aus meiner Sicht wirklich, wie das dann mit Leben gefüllt wird. Und da geht es natürlich dann immer auf der Blick dann eben auf die Maßnahmen und in den einzelnen Bereichen. Also so würde ich das mal einordnen. Also das ist das, was ich am wichtigsten finde. Teilweise ist es ja schon relativ konkret. Sie haben ganz am Anfang auch schon was gesagt. 80% sollen eine EPA haben. Und dann lesen wir zum Beispiel, das ist ja gestern auch angesprochen worden, dass 80% der EPA-Nutzenden mit mindestens einem Arzneimittel eine digitale Medikationsübersicht haben sollen. Das wären so Beispiele, ja. Die sind auch mit, also da gibt es eine Zahl immerhin und auch eine Jahreszahl in 2025. Oder zum Beispiel zum Elektroauto.
Da kann man das dann dran messen ein bisschen, ne, an solchen Aussagen. Und damit kommen wir dann natürlich auch schon in die Richtung der Gesetzesvorhaben. Vielleicht gehen wir da so ein bisschen mal die Spiegelstriche durch, die das Ministerium da ja auch genannt hat. Das ist ja relativ konkret. Nicht alles ist drin, aber es sind doch so ein paar Punkte. Also EPA haben wir ja schon gesagt, Ende 2024 soll sie praktisch bereit sein und dann 2025 dann bei allen gesetzlich Versicherten ankommen. Die PKV will sich ja dann da auch mit einklinken. Eine Voraussetzung dafür ist das E-Rezept. Da heißt es jetzt zum 1. Januar 2024 soll das zum verbindlichen Standard werden. Und bis dahin sollen dann auch die technischen Voraussetzungen gegeben sein, dass man das mit der EGK, also mit der Gesundheitskarte, dann nutzen kann und mit der App. Das wird sich dann einspielen, glauben die Planer. Kann man das als realistisch tatsächlich ansehen? Da fehlt es ja im Moment noch so ein bisschen daran, dass datenschutzmäßig korrekt ist. Da kommen wir auch noch gleich zum Datenschutz. Wie sehen Sie da das Thema E-Rezept?
Ich würde gerne noch mal einen Satz zur EPA sagen. Also ich habe auch die Spiegelstriche hier noch mal vor mir. Also soll die EPA eingeführt werden mit Opt-out? Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen. Also da interessiert mich wirklich sehr, wie dann im Gesetz selbst jetzt diese Stufen des Opt-out, wir haben das am Anfang schon mal angesprochen, wie die ausgestaltet werden. Also dass jemand eine EPA hat mit Opt-out, das ist das eine. Offenbar soll sie gefüllt werden. In der Strategie sind an 2 Stellen, lese ich auch etwas von Verpflichtungen, ich müsste die jetzt genau rausfinden, der Leistungserbringer, die EPA auch zu füllen. Und dann war eigentlich gestern auf der Pressekonferenz zu hören, wo Herr Lauterbach dann genauer gesagt hat, dass dann der Versicherte oder Patient im Einzelfall dann konkret im Behandlungsfall entscheidet, ob und offenbar auch zu was er dem Arzt, der ihn dann dort behandelt, Zugriff gibt. Also das wäre nach meinem derzeitigen Verständnis ein Opt-in, aber da müssen wir wirklich warten, wie das genau ausgestaltet wird. Also da bin ich sehr gespannt und ich glaube, genau das wird auch Gegenstand letztlich ja von Debatten, gesellschaftlichen Debatten im Parlament sein, in Bezug auf Datenschutz und so weiter. Zum E-Rezept. Das E-Rezept, hatten Sie gerade gesagt, ist ja nicht Voraussetzung für die EPA. Das E-Rezept kann ja unabhängig von der EPA erstmal existieren. Ich hoffe, dass die technischen Voraussetzungen wirklich überall geschaffen sind zum 1. Januar 2024. Das ist ja nicht mehr so viel Zeit. Aber die Verfahren sind ja nicht, also wir stehen ja da wirklich nicht bei Null, sondern wir stehen ja da, dass es einige wenige noch Praxen gibt, die erfolgreich das E-Rezept umsetzen. Und da, wo es gut implementiert ist, sagen die Kolleginnen und Kollegen, ich habe da selber auch schon mit welchen gesprochen, das ist auch gut und wirklich einfach. Und wenn das gut und einfach ist für die Beteiligten, sprich für die Ärzte und Ärzte, aber auch für die Versicherten, ich muss gestehen, in unserer Praxis funktioniert es leider auch noch nicht. Aber ich habe schon mit Patientinnen gesprochen, die mir gesagt haben, die haben an anderen Praxen in Berlin schon E-Rezept bekommen. Die haben aus ihrer Sicht als Patienten damit überhaupt kein Problem gehabt. Die haben ein Papier bekommen und haben zu mir aktiv gesagt, das finde ich gut, das war gar völlig unproblematisch. Und wenn das gelingt, wir haben ja schon über die Technik gesprochen, das technisch zu implementieren, dann bin ich da zuversichtlich und finde das auch positiv, wenn wir das schaffen. Ja. Natürlich hier die Frage, steht ja auch nicht, Gesundheitskarte oder mit der EPA-App, also da kommen wir dann schon wieder zu den Datenschutz-BSI-Diskussionen. Wie kann genau Zugriff auf diese Dinge erfolgen mit einer EGK oder mit den digitalen Möglichkeiten des Personalausweises?
Ja, genau, das wäre ja dann auch eine interessante Entwicklung, wenn man den Personalausweis dann auch benutzen könnte. Meiner ist noch nicht digital, glaube ich. Aber
also meiner ist digital. Ich habe den schon vielen Jahren bekommen und habe da dann damals auch zugestimmt. Und ich konnte inzwischen, also auch jetzt nicht im Zusammenhang mit Gesundheit, aber im Zusammenhang mit Behörden sozusagen die ein oder andere Anwendung schon mal nutzen. Das fand ich ganz gut. Ich habe den an mein Smartphone gehalten und das funktioniert. Also ich glaube, da kann man auch gucken, wie viele Punkte man in Flensburg hat. Das habe ich noch nicht gemacht, aber sowas. Aber immerhin. Also das funktioniert.
Ja. Okay, dann kommen wir vom E-Rezept zum Medikationsplan. Davon ist hier ja jetzt gar nicht mehr die Rede, sondern es ist von einer digitalen Medikationsübersicht die Rede. Wenn man da einen Prozess entwickeln könnte aus dem E-Rezept in eine digitale Übersicht der Medikation, dann würde ja vielleicht dieser Engpass, gerade beim Medikationsplan, der ja in den letzten Jahren doch sehr deutlich spürbar war, den E-Medikationsplan gibt es ja schon lange, oder was heißt lange, aber seit Jahren schon, ist dieser Engpass dann überwunden? Lässt sich das tatsächlich technisch darstellen?
Also ich sehe das ja selbst auch. Wir haben ja, Sie sprachen vom E-Medikationsplan, der ist meines Erachtens sehr wenig verbreitet. Was wir ja mehr und schon seit Jahren haben, ist der bundeseinheitliche Medikationsplan, der BMP. Der existiert, der lebt auch. Wir machen den auch bei uns in der Praxis. Aber wir sehen, ich glaube, so wie alle Kolleginnen und Kollegen, dass er nur bei einem geringeren Teil, ich würde mal sagen 10-20% der Patientinnen und Patienten, auch derer, die Anspruch eigentlich darauf hätten, wirklich da ist und oft geändert wird und nicht dann wirklich den Überblick gibt, den man eigentlich bräuchte. Aus meiner Sicht das Problem bei den Medikationsplänen, dass sie eben von den Ärzten und Ärzten geführt, gepflegt werden müssen, dann ist oft nicht die Basis klar, auf der man pflegt, weil wenn man dann einen bekommt, der noch handschriftlich ergänzt ist und dann soll man den wieder pflegen, das ist also eine Schwierigkeit. Auch eine Schwierigkeit der Umsetzung in den Systemen. Dann muss man den einscannen mit einem Scanner. Wenn der schlecht ausgedruckt ist, kann man den gar nicht scannen. Dann muss man ihn vergleichen mit dem, was man in der eigenen Anwendung gerade hat, also im eigenen Das ist viel Arbeit. Und insofern glaube ich, dass man, wenn man Daten nimmt, und das ist eine Idee, die wir auch schon im HIH intensiv diskutiert und auch schon damals mit der Gematik und dem BMG diskutiert haben, wenn man die Daten, die entstehen aus den zunächst mal verordneten und dann letztendlich die dispensierten, das heißt also von den Apotheken ausgegebenen Medikamenten, wenn man diese Daten zur Verfügung stellt, dann würde man natürlich wirklich dafür sorgen, dass Ärztinnen und Ärzte relativ schnell umfassend einen Überblick zumindest schon mal über das haben, was ein Patient eigentlich verschrieben bekommen hat oder eben auch wirklich dann abgeholt hat in der Apotheke und mutmaßlich dann ja auch nimmt. Das kann aus meiner Sicht bessere Basis sein, als wir es heute oft haben, wenn wir Patienten nicht kennen, wenn wir sie fragen, was nehmen sie denn an Medikamenten, wo das dann für Patienten oft mühsam ist, uns das genau zu berichten und das eine mühsame Recherchearbeit ist. Also insofern glaube ich, dass das ein sinnvoller Ansatz ist. Man wird jetzt schauen müssen, wie das im Detail ausgestaltet werden kann, weil das sind ja angefangen bei Datenschutz und Technologie, am Ende Fragen auch, wie sehen die Ärztinnen und Ärzte vor Ort dann, ich sag mal, in der Notaufnahme eines Krankenhauses oder wo auch immer, dann wirklich diese Informationen?
Ja, das ist ja ganz zentral, nicht, für ärztliches Handeln, diese Verordnung.
Naja, es gibt ja Projekte, also ich nenne mal das Beispiel ADAM-Projekt, was die Barmer zusammen mit Professor Grant gemacht hat, wo es ja jetzt vor kurzem ein Innovationsfondsprojekt gewesen. Da gab es ja mehrere Projekte, aber wo eben Ärzten in Krankenhäusern Daten zur Verfügung gestellt werden konnten, die allerdings von Krankenversicherungen kamen. Also natürlich mit vielen Monaten Verzögerung eigentlich erst das abbilden, was ein Patient nimmt. Und wenn er natürlich jetzt neu ein Medikament verordnet bekommen hat und gerade aus diesem Grund vielleicht in einem Krankenhaus vorstellig wird, weil es aufgrund des Medikaments, was auch immer, Wechselwirkungen oder eben auch Wirkungen des Medikaments gibt, dann würde man das ja nicht sehen. Und das wäre sicher ein Vorteil, weil wenn er es vor 2 Tagen in der Apotheke abgeholt hat, dann müsste es ja eigentlich in einer solchen digitalen Medikationsübersicht dann auch sichtbar werden. Und das wäre aus meiner Sicht schon ein Vorteil.
Kurze Werbung.
Mit ärztezeitung.de sind Sie immer und überall aktuell informiert. Haben Sie schon unseren Newsletter abonniert? Das Telegramm am Abend gibt einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten des Tages aus den Themenbereichen Gesundheitspolitik, Medizin sowie Praxis- und Klinikalltag. Der Newsletter am Morgen liefert Ihnen Analysen, Hintergründe und interessante medizinische Studien, ganz zugeschnitten auf Ihre individuellen Interessen. Schauen Sie bei uns vorbei. www.ärztezeitung.de.
Gut, dann machen wir einen großen Sprung von der digitalen Medikationsübersicht zur Digitalagentur, nämlich der Gematik. Die soll jetzt zu 100% vom Bund getragen werden. Kann die Gematik ohne die Selbstverwaltung genügend pharmazeutischen, zahnmedizinischen Sachverstand entwickeln, wenn sie eine Agentur oder man ist ja dann fast wie eine Behörde ist, oder kann sie das nicht? Was sagen Sie als praktizierender Arzt dazu?
Also ich glaube mal, erstmal unabhängig von der Frage, ob mit oder ohne Selbstverwaltung, ich glaube, die Gematik selbst muss sich weiterentwickeln, gerade wenn sie wirklich den Anspruch hat, eine Gesundheitsagentur oder digitale Gesundheitsagentur zu sein, muss sie diesen medizinisch, pharmazeutisch, pflegerischen Sachverstand selbst entwickeln, also in sich selbst, sozusagen in der Institution selbst muss dieser Sachverstand bestehen, damit man dann den Sachverstand sozusagen aus dem Gesundheitswesen abfragen kann. Weil man braucht selber eigenen Sachverstand, um andere fragen zu können. Man muss selber ein Verständnis von den Prozessen haben, damit man andere konkret befragen kann, wie ist denn euer Prozess, was macht ihr hier, wie müssen wir das machen, damit ihr davon profitiert. Ob sie das ohne oder mit Selbstverwaltung kann, das ist eine politische Frage. Ich habe gestern natürlich auch schon dazu gelesen, die Selbstverwaltung sieht das ja kritisch und sagt eben auch, also jetzt würden genau diejenigen herausgenommen aus der Gematik, dann, also wenn es so entschieden würde, diejenigen, die eigentlich den Sachverstand ja mitbringen. Sehr lange waren ja diejenigen, die für sich in Anspruch nehmen, den Sachverstand zu haben, selbst vollständig Träger der Gematik und das BMG war kein Gewerkschafter. Also ich denke, die Prozesse, den Sachverstand dort einzubringen, könnten auch dann funktionieren, wenn die Selbstverwaltung nicht Gesellschafter der Gematik ist. Ja, das wäre sicher auch möglich. Ich glaube, das sind eher, das eine ist eine politische Frage, das andere ist die Frage, wie macht man sich sachverständig, sage ich mal. Das ist nicht zwingend aneinander gekoppelt, würde ich mal sagen.
Nee, also es ist dann eine Frage der Ausgestaltung und auch ein bisschen der personellen Ausstattung der Gematik, nicht?
Auf jeden Fall. Also nicht nur einfach der Ausstattung.
Muss ja auch finanziert werden dann.
Ja, die Finanzierung und natürlich wirklich in das System hineinzuhorchen, sozusagen. Ja, also konkret Ärztinnen und Ärzte, Pflegende, Apotheker, wen auch immer zu fragen und zu gucken, wie die arbeiten und wie man Dinge gestalten muss, damit die auch digital arbeiten können mit den Dingen, die Gematik in die Welt bringt. Und da erleben wir natürlich allzu oft, dass die Sachen so sind, dass die Healthcare Professionals das eben eigentlich nicht als hilfreich, sondern eher sogar als Belastung empfinden im Moment. Ja, also und da werden die Prozesse noch besser werden müssen. Ich habe aber den Eindruck, dass die Gematik sich in den letzten Jahren schon hier deutlich auf den Weg gemacht hat und sich verändert hier. Also es gab ja auch relativ aktuell dazu Workshops der Gematik, eine ganze Reihe, wo viele dieser Dinge auch abgefragt wurden oder, sagen wir mal, die Gematik sich sachkundiger macht.
Dann kommen wir vielleicht als nächstes zum Thema Telemedizin. Und mir ist da aufgefallen, das ist gar nicht so stark nach vorne geschoben worden. Aber es soll ja wohl die 30%-Grenze des Leistungsanteils telemedizinischer Leistungen für Ärzte fallen. Das sehe ich einerseits, ja, also das telemedizinische Angebot soll ja gewaltig erweitert werden. Das gilt ja auch für die Bereitschaftsdienste, wenn man mal auf die Notfallreform schaut. Da soll ja so ein Hintergrunddienst entstehen. Und auch jetzt, wenn man so guckt, es soll ja eine assistierte Telemedizin geben, also von der Apotheke aus vielleicht über einen Terminal Kontaktaufnahme mit einem Arzt in schlecht versorgten Gebieten, wenn es denn da noch eine Apotheke gibt, wenn man so will. Und das ist das eine. Also man sieht, da ist Bedarf. Auf der anderen Seite, wie kann man sowas am Ende in der Bedarfsplanung berücksichtigen? Und zum anderen auch, wie ist das jetzt die nächste Debatte über Investoren geführte Telemedizinzentren, die dann den Ärzten die Butter vom Brot nehmen und vor allen Dingen auch die Ärzte aus der Versorgung rausnehmen? Man sieht ja jetzt schon überall Anzeigen im digitalen Bereich, hier Telemedizin, da Telemedizin, Zusatzverdienst und so weiter. Also ich bin da ein bisschen, ich sehe das ambivalent. Wie sehen Sie das?
Ja, also das sind ja zwei Dinge. Ich fand auch interessant, also ich habe das auch gelesen mit den 30% und also dass das fallen soll und dann mit der assistierten Telemedizin. Assistierte Telemedizin sage ich gleich nochmal dazu. Und Sie haben gerade auch die Notfallreform angesprochen, die Vorschläge dazu von der, das ist ja diese Krankenhauskommission, die da Vorschläge gemacht hat, wo ja auch die Telemedizin ein wesentliches Element hat. Oder ein wesentliches Element ist. Also grundsätzlich denke ich, finde ich sinnvoll, Telemedizin stärker in den Vordergrund zu bringen. Interessant finde ich, dass wir ja gerade auch Telemedizin in Deutschland aufgrund der Änderung der berufsrechtlichen Regelungen seit einigen Jahren jetzt eben als ausschließliche Telemedizin ermöglichen. Also das ist ja jetzt möglich. Ich bin der Auffassung, wenn Ärztinnen und Ärzte ausschließlich telemedizinisch arbeiten, was ja im Prinzip später, also beim Fall dieser 30%-Grenze, wenn man das so offen macht, dann möglich wäre und insbesondere dann, wenn sie auch Patientinnen und Patienten behandeln, die sie dann eben auch nicht kennen, weil sie die ja nie physisch gesehen haben, das also dann bei denen der Regelfall wird, was ich aus medizinischer Sicht in bestimmten Fällen durchaus für denkbar halte, also absolut möglich, das zeigen uns ja auch andere Länder, glaube ich aber, dass wir hier Regelungen brauchen, um diese Ärztinnen und Ärzte möglicherweise nochmal in einer besonderen Art und Weise zu qualifizieren. Also wir haben uns auch im Rahmen der DGIM im vergangenen Jahr mit dieser Frage beschäftigt. Brauchen Ärztinnen und Ärzte hier noch zusätzlich vielleicht speziell qualifizierende Maßnahmen? Weil es fehlt ja natürlich etwas. Wenn Sie einen Patienten, den Sie gar nicht kennen, in einer bestimmten Situation behandeln, dann müssen Sie eben natürlich auch feststellen können, ist das hier zum Beispiel überhaupt die adäquate Form der Behandlung oder geht das hier gar nicht? Ja, und bestimmte Algorithmen zum Beispiel in einer bestimmten Art und Weise eben auch Fragen stellen. Ja, es gibt ja dann eben auch, steht ja auch schon im SGB-5, sowas wie ein Ersteinschätzungsverfahren. Da gibt es zum Beispiel ESMED, was ja noch evaluiert wird, was gezielt feststellen muss, kann ich überhaupt hier Telemedizin machen und dann aber auch für die Durchführung der Telemedizin selbst. Da halte ich zusätzliche Qualifizierung für notwendig, wenn Ärztinnen und Ärzte das ausschließlich tun. Und das würde ja dann auch gelten für die Ärztinnen und Ärzte, die auf der anderen Seite der assistierten Telemedizin sitzen. Denn wenn ich in die Apotheke gehe als Patient und dort ist ein Apotheker und der vermittelt dann sozusagen, so stelle ich mir das vor, hin zu einem Telemedizinarzt, ja, der muss ja auf der anderen Seite sitzen. Der muss das ja tun, dieser Arzt. Ja. Und da ist die Frage, ob das nur so nebenbei, ob das gut geht oder nicht. Ich würde da denken, da braucht es zusätzlich qualifizierende Regelungen. Interessanterweise, ich habe mir auch letztens noch mal die Debatten angeguckt, die damals, als der Deutsche Ärztetag 2018 ja diese Entscheidung gefällt hat, die Musterberufsordnung zu verändern, dahingehend, dass die ausschließliche Telemedizin oder ausschließliche Fernbehandlung ist, glaube ich, dann der Begriff, möglich sein soll. Da wurde eben auch debattiert, dass es dann natürlich auch entsprechende qualitätssichernde Maßnahmen gibt.
Also das ist noch ein bisschen offen, wie es dann am Ende ausgestaltet wird, wenn ich das richtig sehe. Ne?
Ja, natürlich. Das wird man noch sehen. Und natürlich durch Telemedizin selbst, also schaffen wir ja nicht automatisch mehr Arbeitszeit, wobei sie natürlich unter Umständen Dinge schon effizienter machen können. Also wenn sie Telemedizin ermöglichen, das sind ja dann auch unter Umständen Patientinnen und Patienten, die relativ schnell und einfach zu behandeln sind. Die sind natürlich heute im Portfolio, ich sag mal, eines Hausarztes, einer Hausärztin mit drin. Und da wird man auch über Vergütungsregelungen sicherlich reden müssen. Ja, aber das führt uns jetzt da in eine neue Debatte schon wieder noch.
Ja, da kommen wir dann ja auch zum nächsten Spiegelstrich, wenn man so will, nämlich die Behandlungsprogramme, die DMP, dass die auch um digitalisierte Programme ergänzt werden. Das würde ja vielleicht auch bedeuten, dass die Patienten nicht mehr alle Vierteljahr kommen müssen, wenn die regelmäßig ihre Daten an den Arzt liefern. Aber da ist ja auch die Frage, wenn die nicht mehr kommen so oft, dann, aber es gibt den Chronikerzuschlag nur bei zweimal im Quartal sehen, also den doppelten Chronikerzuschlag, da muss man dann auch was ändern. Ne? Da muss es eigentlich dann eher so Art Programmpauschalen geben oder so. Also die Dinge sind ja im Gesundheitswesen extrem eng miteinander verwoben, nicht? Wenn man da an einer Stelle was ändert, dann muss man fast beim nächsten Punkt auch schon wieder ran.
Ja, da natürlich, da kann ich Ihnen einfach nur zustimmen in dieser Bewertung. Natürlich ist ja auch die Logik sozusagen, dass ein Arzt einen Patienten einmal genau alle 3 Monate sieht, aber auch vielleicht dann nur einmal genau. Das rührt ja aus Vergütungsregelungen auch her. Und insofern, die Dinge sind eng miteinander verwoben. Und da muss man dann unter Umständen eben auch herangehen, weil sonst entstehen eben auch Ungleichgewichte für diejenigen, die heute die Versorgung machen. Ja, das kann nicht sein.
Und am Ende kann es eben sogar sein, dass vielleicht solche ITMVZ entstehen, nicht? Also es könnte ja durchaus sein, wenn es keine Begrenzungen mehr da gibt und plötzlich ist die Versorgungslandschaft ganz anders.
Das ist sicherlich denkbar, da wird man sehen, wie da die Regelungen sind, aber ich glaube hier, dass man da auf jeden Fall Regelungen für braucht und also auch für das, was in solchen da von Ihnen skizzierten, wie haben Sie das jetzt genannt, ITMVZ, also was da stattfindet. Also ich glaube, da braucht man schon auch einen guten Rahmen dazu. Und das muss ins System passen. Und das muss vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass die heute die Versorgung stützenden Ärztinnen und Ärzte, die das also in der Fläche machen, dass die da, dass das sozusagen mit gleichen Spießen, wie sagt man, gekämpft werden kann. Ja? Also dass
ja, wir wollen auch nicht gleich wieder nur mit Bedenken kommen. Da ist ja alles noch offen und die Stimmen sind ja, sagen wir mal, schon überwiegend positiv, wenn man das so sieht. Die KPV hat gesagt, nicht überhastet. Da bin ich kurz zusammengezuckt. Die wird dann in der Presse auch gar nicht so sehr zitiert wie andere ärztliche Organisationen, die sich geäußert haben, habe ich festgestellt. Ein großes Thema, wir könnten ja noch 2 Stunden weitersprechen, das wollen wir aber nicht. Aber ein großes Thema ist ja doch das Thema Datenschutz. Und da soll es jetzt einen interdisziplinären Ausschuss geben, wo beraten wird zum Thema Datenschutz, Datensicherheit, Datennutzung. Da sollen dann auch Medizinethiker dabei sein, der BFDI, also der Bundesdatenschutzbeauftragte, das BSI soll beteiligt sein. Soll damit der Datenschutz eingehegt werden, wenn man so will? Oder wie sehen Sie da diese Initiative?
Ja, ich habe den Eindruck, dass das, ich glaube, Lauterbach hat gestern auch auf Nachfrage hin dann explizit davon gesprochen, dass sozusagen das Vetorecht des BFDI und des BSI damit nicht mehr länger bestehe, sondern dass die eben in dieser Gruppe, also in diesem interdisziplinären Ausschuss, ein Teil sind, dass ihre Stimme natürlich wichtig ist und gehört wird. Ich finde das grundsätzlich positiv insofern, als dass eben auch die Stimme der Medizin, auch der Medizinethik, hier eine Rolle spielt zukünftig oder eine stärkere Rolle, weil die Medizin selbst natürlich auch die Dinge fachlich inhaltlich einordnen kann und muss und in ihrer Bedeutung, also an ihrer Bedeutung für die Medizin stärker hervorheben muss. Und wir ja immer die Diskussion seit vielen Jahren vor allen Dingen immer von der Datenschutzseite her führen. ist ja aber eine sehr wichtige Forderung eigentlich sehr vieler Beteiligter, unter anderem auch der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, aber auch vieler anderer wirklich Ärztinnen und Ärzte ist, dass gesagt wird, wir müssen die Wache auch stärker vom Nutzen her beurteilen. Und hier ist natürlich die Medizin in einer wichtigen Rolle, dass sie auch erklären kann, wo denn der große Nutzen der Digitalisierung liegt. Also nicht aus Zufall hat ja gestern auch Professor Halleck mitgesessen in der Pressekonferenz und hat ja auch sehr deutlich gemacht, nicht nur wo der Nutzen liegt, sondern umgekehrt auch auf die Risiken und die eigentlich schon bestehenden Risiken hingewiesen, die bei uns im Land bestehen, dadurch, dass wir die Daten zu wenig und zu schlecht nutzen können. Und insofern, ja, ich halte das, also ist mein Eindruck, das ist so etwas wie, dass die Rechte der Datenschützer im Sinne eines Vetorechts da etwas eingehegt werden, aber eben auch anderer Sachverstand dazu kommt. Ich bewerte das grundsätzlich positiv, ja. Mhm.
Ja, die DGIM ist ja auch da im Gespräch mit den Datenschützern in Hessen, nicht? Da werden ja Konzepte entwickelt, wie man sowas machen kann, dass sowohl der Datenschutz gewährleistet ist, als auch die medizinischen Notwendigkeiten berücksichtigt werden. Da gibt es ja Gespräche, oder?
Ja, wir sind da im Dialog und das ist entwickelt sich konstruktiv. Und da geht es ja um den Punkt, dass sehr häufig für diejenigen, die konkret Forschungsprojekte durchführen oder auch, ich sag mal, innovative, digital unterstützte Versorgungskonzepte umsetzen wollen, dass die häufig vor dem Problem stehen, dass sie ganz konkret, wir nennen das jetzt mal Use Cases, nicht genau wissen, wie sie es denn umsetzen sollen und immer wieder hier auf Probleme stoßen. Und da gibt es eben jetzt konstruktive Gespräche dazu, ob man hier eben sozusagen Best-Practice-Beispiele schaffen kann, wo man dann sagen kann, daran kann man sich orientieren und da besteht eben auch Einvernehmen. Ja, also mit zumindest Landesdatenschützern, ob das dann alle gleich sind, das ist nochmal eine Frage. Ja. Aber auch dazu gibt es ja übrigens noch Äußerungen hier in dem anderen Gesetzgebungsvorhaben.
Genau, das ist das Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Da ist ja dann auch, da geht's ja auch darum, dass zumindest mal das Datenschutzrecht ein bisschen, oder nee, das Recht, darüber wird noch gar nicht geredet, das ist vielleicht dann nachher die entscheidendere Hürde, aber dass zumindest die unterschiedlichen Landesdatenschützer vielleicht zu einem dann vereinigt werden, dass immer nur einer dann das Sagen hat für ein Projekt, damit ein übergreifendes Forschungsprojekt nicht mit 16 Datenschutzbeauftragten sprechen muss und dann irgendwann vielleicht auch nicht mehr 16 verschiedene Krankenhausentgeltgesetze und Landesdatenschutzgesetze und Verordnungen und so weiter zu beachten hat. Also da ist noch eine Menge Arbeit, ne? Also das ist fast schon Sisyphos, was ich da vor mir sehe. Wie sehen Sie es?
Ja, ich kann das, also diese Vielfalt der Gesetzgebung und der Regelung und dann auch der sozusagen konkreten Exekutierung durch jeweils einzelne Landesdatenschützer, das ist ein Problem. Das wissen wir auch aus Gesprächen mit klinischen Scientists, dass die sagen, ja, und dann haben wir eigentlich gedacht, wir sind durch die Tür, weil der Landesdatenschützer A eben zugestimmt hat und dann kam aber doch B und hat nochmal ein Problem in einem anderen Land. Ich glaube, ich kann das juristisch nicht beurteilen, ob das möglich ist, das mit Bundesgesetzen zu regeln. Aber wenn das möglich ist und wenn das so kommt, wie ich das hier interpretiere, diesen Spiegelstrich oder diesen Eckpunkt hier, den ich da lese, dann kann das aus meiner Sicht ein bisschen dazu führen, dass so etwas wie ein Wettbewerb entstehen könnte zwischen den Ländern auch. Also dass es sozusagen ein Standortvorteil wäre zukünftig für ein Land, dass es eben eine Datenschutzbehörde hat, die eben auch gut ausgestattet ist und zum Beispiel auch von der Geschwindigkeit und auch von der Qualifikation her Gesundheits, sagen wir mal, Projekte eben gut und auch zügig beurteilt. Also es geht ja hier gar nicht darum, dass dann diese Behörde einfach nur alles durchwinken soll, sondern dass eine solche Behörde eben zügig und schnell etwas tun kann. Das könnte ein Standortvorteil sein, weil dann eben ein solches Land interessant wäre, eine Uniklinik in einem solchen Land eben interessant wäre als Partner in einem bundesländerübergreifenden Forschungsprojekt zum Beispiel. Und das hieße ja auch, dass möglicherweise eine Landesregierung ein stärkeres Augenmerk auch auf die Ausstattung einer solchen Behörde legen würde und eben auch dafür sorgen würde, dass sie gut arbeiten kann und solche Themen eben gut bearbeitet. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das ein Effekt ist, wenn das so möglich ist. Ich kann das, wie gesagt, juristisch nicht beurteilen, eine solche Gesetzgebung das kann.
Wir werden sehen, ob das Gesundheitsdatennutzungsgesetz tatsächlich da die Forschung ein bisschen voranbringen wird oder kann. Aber damit wollen wir es zumindest heute mit dem Gesetz bewenden lassen. Vielleicht als letzte Frage. Wir sind ja jetzt beide schon in dem Alter, wo man dann auch Kinder hat, die in Richtung Berufsleben blicken im Studium. Wenn man jetzt sich die Medizinstudenten von heute anschaut, werden die wenn die jetzt vielleicht in 5 Jahren dann in die Versorgung kommen, wird das für die dann schon selbstverständlich sein, dann die ganzen digitalen Dienste, Messenger-Dienste, EPA, E-Rezept, ist das dann Alltag und zwar überall? Oder glauben Sie, dass das doch am Ende eine Fortsetzung der Leidensgeschichte nochmal geben wird und dann nochmal 10 Jahre ins Land gehen?
Nein, also ich hoffe das einfach, dass das so sein wird in, Sie haben ja gesagt, Zeitraum 5, 6 Jahren, dass wir dann deutliche Schritte vorangekommen sind. Und ich bin da auch weiterhin zuversichtlich, auch wenn ich seit 20 Jahren selbst in dem Thema ja unterwegs bin, bin ich trotzdem wirklich zuversichtlich und hoffe, dass unsere Kinder oder meine Kinder und alle, die heute Medizin studieren und natürlich auch alle, die heute in der Medizin arbeiten, und ich werde hoffentlich auch in 5 Jahren selbst noch in der Medizin arbeiten, dass wir dann einen großen Schritt vorangekommen sind, und da bin ich auch weiterhin hoffnungsvoll, auf jeden Fall. Das sollten wir uns auch nicht nehmen, diese Hoffnung, weil es gibt ja gar keine Alternative, und ich sehe das eben längst nicht mehr als eine Chance, die Digitalisierung, sondern wir sollten sagen, es ist eine Notwendigkeit, und deswegen bin ich dann auch hoffnungsvoll, auf jeden Fall.
Na, das ist doch ein schönes Schlusswort. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Stachwitz. Wir haben gelernt, auf die Umsetzung kommt es bei der Digitalisierung an. Die Alternativen gibt es nicht mehr inzwischen, wenn man so will. Das haben uns jetzt die letzten 20 Jahre gelehrt. Wir werden sehen, wie die Umsetzung dann tatsächlich gelingt. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball, Sie sicher auch. Herr Dr. Stachwitz, alles Gute für Sie.
Ja, vielen Dank und bis auf bald. Wiederhören.
Ja, wiederhören. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.